So schön, dass du da bist, hier im Glückshelden-Podcast, deinem Podcast für mehr Gelassenheit im Mama-Alltag. Wir sind Kathi und Olivia, beide von den Krankenkassen zertifizierte Stressbewältigungstrainerinnen und unser Ziel ist es, dir zu helfen, gelassener zu werden. Einfach die Mama, die du sein willst. Viele Mamas haben gerade ein ganz enges Nervenkostüm und eine sehr kurze Zündschnur. Wenn du auch gerade das Gefühl hast, niemandem gerecht werden zu können, wenn du wirklich überhaupt nicht in deiner Kraft bist und mehr Gelassenheit möchtest, dann melde dich jetzt noch zu unserem 5-Tages-Kurs an, der seit Montag, dem 26.04. läuft. Du kannst jederzeit noch einsteigen und von unseren Inhalten profitieren. Alle Infos findest du in den Shownotes oder auf www.glücksheldin.de. Was stimmt nicht mit meinem Kind? Das ist das Thema dieser heutigen Podcast-Episode und ich habe Maria Neophyto eingeladen, die mir einige Fragen zu diesem Thema beantwortet. Maria ist systemische Familientherapeutin und systemische Kinder- und Jugendtherapeutin. Sie ist ansässig in München und berät Familien eben auf systemische Art und Weise dazu, wie sie mit Konflikten innerhalb der Familie umgehen können. Wenn du gerade an deinem Kind Verhaltensweisen bemerkst, die du nicht mehr normal findest und da Hilfe brauchst, dann ist diese Episode das Richtige für dich. Wir sprechen darüber, was du jetzt als Mama tun kannst, wenn dein Kind Verhaltensweisen wie Aggression, Lustlosigkeit, Lethargie zeigt. Wir sprechen außerdem darüber, wie so eine systemische Vorgehensweise funktioniert, was systemisch überhaupt bedeutet. Außerdem sprechen wir darüber, warum immer mehr Mütter tief erschöpft sind und was das auch mit Verhaltensweisen unserer Kinder zu tun hat. Und Maria gibt uns am Ende auch noch ganz konkrete Tipps an die Hand, wie wir als Mütter mehr in unsere Kraft kommen können.
Ich weiß noch genau, das war jetzt vor ein paar Wochen, war ich bei meiner Tagesmutter und dann meinte die, schau mal, da ist ein total interessanter Artikel in der Zeit, ein Interview zum Titel, was, wenn man bestimmte Charaktereigenschaften seines Kindes nicht mag. Erzähl mal, wie bist du dazu gekommen, Maria, so ein Interview in der Zeit zu geben? Wer bist du und ja, wie kam das alles, dass du jetzt Familientherapeutin, systemische Familientherapeutin bist?
Okay, da muss ich ein bisschen ausholen, also eins nach dem anderen vielleicht, genau. Also zu diesem Interview kam es, weil mich jemand empfohlen hat und zwar eine Frau, die damals bei uns, ich bin ja auch Lehrdozentin in der Ausbildung für systemische Beratung und Therapie hier in München und da gab es eine Teilnehmerin, die bei uns die Ausbildung gemacht hat und die ist aus dem journalistischen Bereich und hat mich, glaube ich, empfohlen dann auch an die Zeit. Genau. Sie selber arbeitet für eine andere Zeitung und über diesen Kontakt kam dann die Anfrage von der Zeit, die mich dann gefragt haben, ob ich nicht Lust hätte, bei dieser Kolumne Hilfe mitzumachen, wo sie halt immer unterschiedliche Experten anfragen zu unterschiedlichen Themen. Genau. So kam es dazu und dann noch ein bisschen so zurück. Wie kommt es dazu, dass ich da Familientherapeutin bin? Das ist natürlich schon ein bisschen eine längere Geschichte. Ich komme aus dem Kommunikationsbereich. Also ich habe Kommunikation studiert und habe mich aber immer schon sehr dafür interessiert, wie Leute miteinander sprechen. Also was passiert eigentlich auf diesem Weg der Kommunikation? Und wie viele Missverständnisse entstehen eigentlich übers Sprechen? Und was höre ich, was du nicht sagst? Und solche interessanten Dinge. Mhm. Und dann bin ich irgendwann über einen gemeinsamen Freund damals hier aus unserem Freundeskreis, der hat zu mir gesagt, hey Maria, ich glaube, das ist eine super Sache für dich. Geh doch mal zu den Systemikern. Ich habe gerade diese Ausbildung gemacht. Und das ist bestimmt genau das Richtige für dich. Und dann bin ich halt vor vielen, vielen Jahren eben auch dann da an das Institut, an dem ich auch lehre, habe ich dann so ein erstes Seminar mitgemacht und war dann eigentlich schon nach diesem ersten Seminar Feuer und Flamme, weil sich da plötzlich nochmal ganz neue und andere Dinge für mich plötzlich erklärt haben. Ja? Mhm. Also immer diese Fragen, so wie gestalten Menschen eigentlich ihr Leben, welche Strategien entwickeln Menschen, um welche Bedürfnisse zu befriedigen, dieser Perspektivenwechsel, den der systemische Ansatz natürlich immer so forciert. Und das waren dann alles so Punkte, wo ich gedacht habe, ja okay, also das muss ich jetzt nochmal genauer verstehen oder will es auch genauer verstehen. Und ja. So ging es dann eigentlich los, genau.
Und du hast selber auch Kinder, gell?
Ja, ich habe drei Kinder, ich habe drei Söhne. Ich bin ganz jung Mutter geworden. Also meinen ersten Sohn habe ich mit 21 bekommen. Der ist jetzt schon 24. Und mein zweiter Sohn wird jetzt 19 in 2 Wochen. Und der Kleine ist 11. Ja. Also ja. Ich habe immer alle Themen gleichzeitig, sage ich immer. Ja,
so. Ja, Wahnsinn. Ja, genau. Also sehr spannend. Ich habe ja noch recht kleine Kinder dann im Vergleich zu dir, was da noch alles auf mich zukommt. Aber ja, kriegen wir alles auf jeden Fall hin. Du, und der Artikel, in dem du interviewt wurdest, wie gesagt, war ja das Thema, was, wenn man bestimmte Charaktereigenschaften seines Kindes nicht mag. Mhm. Und daraufhin, also es hat mich total interessiert dann, danach zu forschen. Und Kathi ist ja unsere Suchmaschinen-Spezialistin bei Glückshelden und hat dann mal gesucht, welche Suchbegriffe Mütter denn in Google so eingeben rund um dieses Thema. Und dann kam raus, jetzt pass auf, ich sag's dir mal, 90 Mütter suchen pro Monat den Begriff, ich kann mein Kind nicht mehr ertragen. Oder den Satz. 90 suchen, ich will mein Kind nicht mehr anschreien. 140 suchen pro Monat, Kind nervt. Und jetzt pass auf, das hat uns ziemlich schockiert, suchen 260 Mütter suchen im Monat, ich will mein Kind nicht mehr haben. Was sagst du dazu?
Ich glaube, da zeigt sich einfach eine absolute Hilflosigkeit und auch eine unglaubliche Erschöpfung gerade, ja. Also, dass die Leute, also Eltern und vor allen Dingen die Mamas oder Mütter, dass die einfach wirklich platt sind und nicht mehr können, ja. Und das dann so, und ich glaube, das ist fast ein natürlicher Reflex, dass ich dann irgendwann, wenn ich merke, dass etwas, ja, in Anführungszeichen, jetzt mich so anstrengt, dass man es dann einfach nur noch weghaben möchte, ja, so als quasi wie so natürlichen Impuls. Und da geht es dann aber, glaube ich, gar nicht um das Kind selber, sondern ich möchte einfach das weghaben, was gerade so anstrengend ist, ja. So, und ich glaube, das ist total wichtig, dass wir da, wenn wir beraten oder die Mütter auch zu uns kommen oder auch zu mir in die Praxis, die Eltern kommen, dass ich immer versuche, darauf den Fokus wieder zu lernen, weil es gibt da ja auch eine Scham dann oft, ja, dass man solche Gedanken überhaupt hat.
Ja.
Und ich sage, es ist immer total wichtig, erstmal alles sein zu lassen oder es darf alles im Raum sein, ja. Weil in dem Moment, in dem alles erstmal da sein darf und ich wirklich das auch aussprechen darf, ich möchte keine Familie mehr, ich möchte keine Kinder mehr, ich möchte nicht mehr Ehefrau sein, ich möchte gar nichts mehr sein, ich möchte einfach nur noch meine Ruhe haben. Also wenn das erstmal einen Platz haben darf, dann kann sich das ein bisschen beruhigen und dann kann auch wieder etwas Neues in diesen Raum kommen, ja, weil dann kann man da nochmal genauer gucken, wenn man dann weitergeht. Die meisten wollen ihre Kinder nicht weggeben, ja, so natürlich.
Ja. Aber es ist ein Impuls, der kommt und den...
Ich glaube, es ist ein natürlicher Impuls, ja, dass man erstmal, wenn man so überlastet ist, dass man denkt so, ich will nicht mehr, ich will einfach nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich möchte es weghaben. Und die einfachste Strategie wäre ja einfach, das Problem abzuschaffen.
Ja, es ist gleichzeitig so fremd für mich gewesen, weil ich es ja so da, wo ich unterwegs bin, auf Instagram zum Beispiel sind wir ja sehr präsent, gar nicht erlebe. Also da würde nie eine Mutter das sagen. Aber in Google gibt es dann diese Suchbegriffe, ja. Und du hast es ja anscheinend auch. Also es ist ein Thema und deswegen sprechen wir ja auch heute.
Ich glaube, es gibt natürlich einen Unterschied auch, wenn Frauen sowas eingeben in Suchmaschinen, weil das ist natürlich dann noch ein bisschen anonym. Also da werde ich nicht wirklich sichtbar, nur die Frage wird sichtbar von mir. Und jetzt auch so Foren wie Instagram, da werde ich natürlich als Person dann immer sichtbar. Es kann jeder nachverfolgen, wer ich bin, wenn ich sowas da posten würde oder sagen würde. Das hat nochmal eine andere Auswirkung, glaube ich. Deswegen ist das...
Ja.
Für mich logischer, dass die Frauen das im Netz einfach stellen, diese Frage, ja.
Ja, genau. Total. Ich meine,
dieses Gefühl, das habe ich jetzt schon auch in meiner Praxis, dass es schon viele gibt, die einfach sagen, ich kann nicht mehr. Also ich will das nicht. Also ich würde am liebsten abhauen. Ja, so.
Ja. Ja, das bekommen wir in unseren Trainings dann auch mit, also so in dem intimeren Ort. Aber auf Instagram ist es halt noch sehr, ich würde fast schon sagen, sehr beschönigt alles, ja. Und dann sind da auch sehr viele jetzt gerade auch unterwegs, die sagen, man kann das doch alles super managen. Und also es ist kein Platz, wie du sagst, dieser Raum dafür, sich mal zu öffnen, auch wenn man sowas nicht sagt, aber man kann sich ja auch anders öffnen, der ist nicht da. Mhm. Und ich glaube, das ist auch unter Müttern noch so. Ja. Also wenn, ja, in diesem Umfeld, in dem sich Mütter bewegen, das höre ich auch immer wieder und erlebe das auch, ist ja oft der Platz nicht da, zu sagen, ich kann nicht mehr, weil dann sofort eine Fehlbarkeit da ist.
Sofort eine Fehlbarkeit. Und es gibt ja auch eine hohe Erwartung an Frauen und Mütter, wie wir heute zu sein haben, ja, als, als Mutter, als Frau, berufstätig, liebevoll, fürsorglich, ja. Also da sind so viele Plätze, die wir quasi füllen oder bedienen sollen, die eigentlich fast immer eine Überforderung mitbringen, ja, Corona hin oder her. Also ja. Ich denke, das kennt jeder von uns, der Kinder hat und berufstätig ist und die Sachen alle sehr ernst nimmt oder auch mit Leidenschaft dabei ist oder so, dass es immer wieder Momente gibt, wo man eigentlich total überfordert ist, ja, auch aufgrund der Erwartungen von außen.
Ja, total. Jetzt möchte ich, bevor wir in ein Beispiel von einer Mutter aus unserer Community eintauchen, nochmal dich bitten zu erklären, was denn systemisch überhaupt bedeutet.
Gut, da könnte ich natürlich jetzt ganz, ganz viel erzählen, aber so vielleicht kurz, systemisch bedeutet einfach, dass wir Systemiker versuchen, immer den Einzelnen nicht isoliert zu betrachten, sondern immer schauen, in welchem Kontext finden denn eigentlich Konflikte, Probleme, Verhaltensweisen statt und dass der Einzelne eben nicht isoliert betrachtet wird, weil Probleme oder eben Konflikte immer eine beziehungsgestaltende Funktion haben, ja, oder eine Fähigkeit. Das heißt, es gibt immer einen guten Grund, also meistens einen guten Grund, warum sich etwas zeigt, ja. Mhm. Und da ist halt wichtig zu schauen, wo findet es eigentlich statt, mit wem, welche Auswirkungen hat es auf jeden, also jeden im System. Und dass es wichtig ist, dass man quasi Probleme, die sich zeigen, immer in dem System anschauen, in dem das stattfindet, ja, also in dem Kontext, in dem das stattfindet. Mhm. Ich weiß, dass der Wunsch oft ist, einer ist schuld oder einer ist es. So, ja, dann werden quasi raus, alle anderen werden dann raus aus der Verantwortung. Aber wir Systemiker sagen halt, dass oft auch Probleme die Lösung in sich tragen und dass quasi es interessant ist, einfach zu gucken, was wird denn über das Problem, das sich da zeigt oder was eine Familie oder jemand Einzelnes als Problem benennt, was wird denn da eigentlich sichtbar? Und welche Information, welche Bedürfnisinformation steckt denn eigentlich in diesem Verhalten oder in diesem Problem? Was macht was mit wem und für wen ist das Problem eigentlich ein Problem? Ja? Und dann lassen sich Sachen lösen. Wenn wir nur auf eine Person schauen, wird es schwierig, ja? Weil keiner von uns hat ein Problem für sich alleine, sondern Probleme finden immer in Systemen oder in Kontexten statt, in Beziehungen. Ja, und es hat immer eine Auswirkung auf mehrere Leute.
Mhm. Total spannend, ja. Dann lass uns doch mal das Beispiel anschauen. Eine Mama hat mir geschrieben, mein Kind rastet seit einiger Zeit regelmäßig so stark aus, dass wir uns nicht mehr zu helfen wissen. Es schlägt um sich, beschimpft uns und lässt sich nicht beruhigen. Das bringt unsere Familie an unsere Grenzen. Oder an ihre Grenzen. Wir wissen nicht mehr weiter. Was stimmt mit meinem Kind nicht? Was sagst du dazu? Wie würdest du da jetzt rangehen?
Also erstmal würde ich natürlich mein Mitgefühl aussprechen oder quasi diesen Raum öffnen dafür, dass es natürlich wirklich anstrengend ist, was sich da gerade zeigt. Ja, dann wäre für mich interessant zu gucken, wie lange ist es denn eigentlich schon da, diese Strategie oder dieses Verhalten? Ja? Mhm. Wie lange zeigt sich das schon? Gibt es da einen Moment, an dem man festmachen kann, dass es plötzlich da war oder ist es etwas gewesen, was schleichend gewesen ist? dann würde ich ein bisschen schauen, was macht es auch mit jedem? Ja, und ist es eigentlich an jeder Stelle gleich oder wann findet es eigentlich auch statt? Mhm. Ja, und dann so zu gucken, gibt es auch Ausnahmen? Also wann ist das Problem eigentlich nicht da? Und was machen die Eltern da anders, ja, oder die Geschwister? Ja, und zu gucken, wo gibt es da Ausnahmen und was genau passiert eigentlich in den Ausnahmen, ja. Und dann würde ich natürlich schon auch ein bisschen, wenn man weitergeht in die Arbeit, zu gucken, so, ja, an was erinnert dich das dann vielleicht auch als Mutter? Also was macht dein Kind da eigentlich gerade Gutes auch? Ja, also mhm. auch wenn es mal anstrengend ist. Aber was wird eigentlich durch dieses Verhalten, sichtbar, was vielleicht auch gerade ein Thema ist in der gesamten Familie? Und genau, also was ist das Gute eigentlich daran, dass es genauso ist, wie es ist? Das ist erstmal ein Gedanke, der schwer ist zu nehmen, weil man ja so denkt, so, oh nee, das hat nichts mit mir zu tun, ja, oder das hat nichts Gutes. Aber um dem so ein bisschen auf die Spur zu kommen und so zu gucken, was braucht es denn da vielleicht auch anderes als das, was wir bisher machen, müssen wir so ein bisschen auf den Gewinn schauen, also auf das, was halt... wir sagen immer ganz oft, dieses, was ist das Gute im Schlechten? Weil nur wenn wir das erkennen, ja, mhm, können wir schauen, was ist da auch für ein Bedürfnis hinter und welche Strategie hat dieses Kind vielleicht für sich entwickelt, um welches Bedürfnis zu befriedigen. Mhm. Und dann können wir schauen, wie können wir eine andere Strategie eventuell gemeinsam mit den Eltern entwickeln, damit sich da ein Muster vielleicht auflöst oder wir das Muster unterbrechen können. So, das wären jetzt meine Ansätze, ja, im Schnell. Eine schnelle Erklärung.
Ja, sehr spannend, ja. Ja, ich muss sagen, ich habe das, darum hat ja meine Tagesmutter mir den Artikel auch gegeben von dir, selber so ein bisschen erstmalig als Mutter erlebt, weil mein Dritter, ein Junge eben, ja, ziemlich, also ich habe es teilweise auch, obwohl ich Pädagogin und Psychologie studiert habe, trotzdem so gesehen, er legt unsere Familie gerade lahm. Und hatte diese Sichtweise nicht mehr. Also mir, ich auch jetzt als, sag ich mal, ja, auch als Fachfrau sehe ich den Wald vor lauter Bäumen manchmal nicht. Und mir hat es dann total geholfen, eben wieder dieses Systemische reinzubringen, allein deinen Artikel zu lesen und mich wieder zu besinnen. Moment, was ist denn jetzt eigentlich hier überhaupt los bei jedem von uns?
Genau.
Und warum reagiert er vielleicht? Und wann reagiert er so? Und dann aber auch, ich meine, das habe ich ehrlich gesagt immer gesehen, ich bin eine gnadenlose Optimistin, dass er sich durchsetzen kann, dass er willensstark ist. Ich finde das wahnsinnig positiv bei Kindern. Mhm. Und das, das habe ich immer gesehen. Aber das, was hat jeder für einen Anteil auch daran?
Ganz genau.
Also das fand ich total spannend. Dann haben wir uns auch coachen lassen von unserer Tagesmutter. Die ist ja auch also einfach in ihrer Art eine wahnsinnig tolle, einfühlsame Person, die nicht wertet. Also das findet man, glaube ich, auch nicht oft. Und das hat uns wahnsinnig viel gebracht. Und es ist wirklich viel besser geworden. Und ja. Wir können auch diese Durchsetzungsanfälle, sage ich mal, gar nicht bewertend gemeint, aber das können wir viel besser jetzt nehmen.
Ja.
Und uns viel besser abgrenzen auch davon.
Mhm. Ja. Man kann es besser einordnen und das, was du gesagt hast jetzt gerade, finde ich eigentlich auch nochmal ganz wichtig zu sehen. Manchmal braucht es auch jemanden von außen, der einem ein bisschen hilft, dabei nochmal anders drauf schauen zu können. Ja? Also so das gar nicht so zu sehen als etwas Defizitäres, wir kommen nicht klar, sondern quasi wirklich zu gucken, hey, das kann manchmal wirklich unterstützend sein, wenn jemand außen mithilft, drauf zu schauen und zu gucken, hey, was passiert da eigentlich gerade? Welchen Anteil hat eigentlich jeder von uns? Was ist auch wirklich eine Qualität in dem, was sich da zeigt? Und worauf macht es uns auch aufmerksam? Ja, also was machen wir eigentlich auch, dass wir das unterstützen? Ja, so ein bisschen. Und ich denke, und da kann ich auch für mich sprechen, wenn man selber drinsteckt, ist man blind. Ich auch. Mhm. Ja? Also es ist jetzt nicht so, dass ich hier nur liebevoll einfühlsam, immer nur mit meinen Kindern irgendwie. Ich bin auch erschöpft, ja, und ich bin auch platt und angestrengt manchmal von dieser Situation, ja.
Ja.
Und dass das aber einfach hilft, wenn jemand von außen drauf schaut und dass man so merkt, so hey, da hat sich was eingeschlichen. Und lass uns nochmal anders draufschauen. Und das ist eigentlich das, was das systemische Arbeiten auch so wertvoll macht, weil es hilft den Leuten einfach anders draufzuschauen auf das, was gerade sich zeigt, ohne es zu bewerten, ja, im Vorfeld.
Ja. Ja, wahnsinnig spannend. Also mir hat das total geholfen und ich sehe das wie du. Es lohnt sich. Und es gibt keine Fehlbarkeit, es gibt da keine Fehler. Und es gibt nur ein nach vorne schauen und etwas zum Besseren verändern. Ja. Mhm. Ja, und was ich auch oft erlebe bei Müttern oder beziehungsweise der Satz, der oft fällt, ist eben, es ist doch alles nicht mehr normal, mein Kind ist nicht normal. Liegt es nicht wirklich vielleicht trotzdem am Kind? Weil ich meine, Katja und ich beraten ja Mütter nicht systemisch und nicht in die Richtung Erziehung. Wir sind ja für die Mütter Resilienztrainer, aber trotzdem rate ich ihnen dann eben auch, lass es doch mal, geh doch zu einer systemischen Beratung. Dieser Blick von außen ist immer das, was ich berate. Und trotzdem sagen viele Mütter, nee, das liegt einmal am Kind, das war schon immer so von Geburt an und ich muss das jetzt mal medizinisch abklären lassen vom Psychiater. Um mal einfach eine Ursache zu haben. Ja. Mhm. Erlebst du das auch oder was sagst du dazu?
Was ich auch erlebe, ist, dass natürlich die Eltern oft gerne einen Grund hätten, der sich zeigt. Ja? Also wenn ich einen Grund habe oder beziehungsweise wenn ich eine, das ist dieser Wunsch nach einer Erklärung dafür, dass es so ist, wie es ist. Und das wäre natürlich das Einfachste, wenn man quasi einen Namen dafür hätte, ja? Mhm. Also in dem Moment, wo ich einen Namen dafür habe, heißt es ja auch, es ist quasi, liegt nicht in meiner Verantwortung, ja? Bei vielen Eltern geht auch sofort dieses, so bin ich schuld daran, dass das so ist. Und bevor ich quasi in diese gefühlte Schuld gehe, wobei das natürlich einfach nicht, dieser Gedanke bringt einen nicht weiter mit der Schuld, ja? Bevor ich da reingehe, hätte ich lieber einen Namen dafür, weil dann kann ich irgendwie mich entspannt zurücklehnen, in Anführungszeichen, das ist natürlich nicht entspannt, aber dann kann ich das von außen betrachten, ja, und habe damit nichts zu tun.
Ja, vielleicht ist das wirklich die Angst, dass jetzt, wo du sagst, auch dann als Schuldige betitelt zu werden, ja?
Also meine Erfahrung ist, dass die Klienten, die zu mir kommen, die gerne einen Namen für das hätten, was sich da zeigt, dass die ganz oft Angst haben davor, dass sie verantwortlich sind für das, was sich da zeigt. Ja? Und da gehe ich eher erstmal hin, bevor, also natürlich kann man Dinge abklären lassen. Ja? Und wenn jemand sagt, ich brauche das für mich oder die Auffälligkeiten sind so enorm, ja, das ist ja auch immer, muss man sich genauer anschauen, dann sage ich, rate ich den Leuten auch, dann können sie das ja machen. Ja? So, das ist ja. Mhm. Und trotzdem würde ich jetzt in meiner Arbeit erstmal hingehen, gucken und so. Und was löst es denn eigentlich aus? Also was wäre denn auch gut daran jetzt für die Mutter oder den Vater, wenn wir einen Namen dafür hätten? Ja? Ja. Also was macht es dann leichter oder besser? Oder
sehr spannend.
Welchen Sinn habe ich dann davon? Ja? So, genau. Und da über diese Fragen, die man sich genauer anschaut, wird schon vieles sichtbar. Ja. Ich habe den Eindruck, dass die Leute, die zu mir kommen, wirklich den Wunsch haben, Verantwortung auch zu übernehmen. Also im ersten Moment nicht. Da hätten sie gerne, dass man ihnen hilft. Quasi sagen Sie mir, was ich machen kann, damit mein Kind sich verändert. Ja. Mhm. Aber wenn sie merken, dass sie quasi wieder in so eine Handlungsfähigkeit kommen und dass sie dann so merken, so ja, was mache ich denn da eigentlich auch? Und was müsste ich denn jetzt eigentlich tun, damit sich ein bisschen was verändert? Ja. Oder was müssten wir, das ist ja auch nicht immer nur der Fokus auf die Kinder, sondern der Fokus ist ja auch dann oft auf die Beziehung. Was machen wir eigentlich als Eltern? Ja? Mhm. Also gibt es hier überhaupt noch eine Paarebene? Wie gut funktioniert die Elternebene? Und so weiter und so fort. Manchmal zeigen sich ja auch bei unseren Kindern Verhaltensweisen, die eigentlich darauf aufmerksam machen, dass an einer ganz anderen Stelle was quasi geklärt werden muss. Ja, so.
Ja, ja.
Kinder machen uns auch oft darauf aufmerksam, wo wir gerade stehen, ja, und welchen nächsten Entwicklungsschritt wir so machen sollten.
Ja, das, was du gerade gesagt hast, ist ja auch Kathis und mein Anliegen. Wir kümmern uns ja bewusst um die Mütter. Also wir haben uns ja, bevor wir das alles angefangen haben, auch Gedanken gemacht, weil wir sind Pädagoginnen. Wir haben uns lange überlegt, wollen wir in diese Erziehungsebene gehen, haben uns aber dann dagegen entschieden, weil wir davon überzeugt sind, dass eine ausgeglichene, gesunde Mutter die Basis ist für, also wir, ich will jetzt den Vater gar nicht außen vor lassen, aber bei uns geht es eben jetzt gerade im Fokus um die Mutter. Und die Mutter, eine resiliente, gesunde, ausgeglichene Mutter eben die Basis für gesunde Kinder ist. Ja. Und wir kriegen jetzt eben mit, dass immer mehr Mütter sehr stark belastet sind, kurz vorm Burnout stehen und aber und gleichzeitig auch die Anzahl der Kinder zunimmt, die auch belastet sind. Wie siehst du den Zusammenhang da?
Also was ich erlebe ist, also ich will die Väter auch nicht rauslassen, ne? Das finde ich irgendwie ganz gut, dass du das nochmal sagst. Aber wie gesagt, wir sprechen ja jetzt hier primär über die Mamas. Und ich glaube auch fest daran, dass auch nach wie vor die Mamas oft so die Basis sind, ja, oder die Zentrale. Was ich gerade erlebe, ist, dass die Mütter sind einfach platt. Also sind einfach erschöpft. Also sie können nicht mehr. Also dieses, all das, was man quasi an so Auffälligkeiten ja auch an den Kindern gerade entdeckt, dieses Unkonzentriertsein, dieses, du hast es vorhin gesagt, dieses Lethargischsein, dieses auch so ein bisschen Kompensationsessen, die Erwachsenen trinken halt dann mehr vielleicht, ja, oder rauschen sich anders als Kinder. Das lässt sich ja eigentlich eins zu eins übertragen auf das, was gerade an Auffälligkeiten bei den Kindern sichtbar wird. Und ich denke einfach, dass dieser Zustand der Erschöpfung, dass, da muss man halt einfach wirklich hingucken und immer wieder schauen, wo gibt es kleine Nischen, wo kann man was anders machen, wo kann man auch Dinge delegieren, wenn das überhaupt geht. Wo muss man auch aufhören, quasi, also wie kann ich ausbrechen oder versuchen, an manchen Stellen aus diesen von morgens 6:30, wenn das reicht, ja, also morgens 6:30 bis abends 10:00 aus dieser Taktung rauszukommen, ja, weil im Moment findet ja auch alles bei vielen zu Hause statt. Also die Kinder, Homeschooling, man selber muss arbeiten, dann zwischen Arbeiten und noch ein Brot schmieren, hängt man noch eine Wäsche auf, ja, dann fängt man noch an zu kehren, wischt morgens 6:00 noch schnell das Bad. Ich weiß nicht, also da gibt es ja, das ist eine Taktung, die ist unglaublich, ja, da kann man nur müde sein am Schluss. Und eher so zu gucken, auf welche Sachen kann man, muss man auch dann weglassen, ja, zum Beispiel. Aber es ist schwer, es ist auf jeden Fall schwer. Aber ich denke, ja, was ich versuche, ich kann ja das nicht weniger machen, auch in meiner Arbeit mit den Müttern. Mhm. Worauf ich aber schaue, ist halt, dass ich gucke, dass ich wirklich schaue, dass dieses Bewusstsein wieder dafür kommt, wie viel es eigentlich ist, ja. Und dann so zu gucken, kann man wirklich ganz strukturiert gucken, an welchen Stellen muss man was weniger machen, kann man was abgeben, wie funktioniert auch das gesamte System. Also dann spielen die Väter natürlich doch auch wieder eine totale Rolle, ja.
Ja, ja. Wenn welche da sind. Ja, wir haben auch immer mehr Mamas, die eben alleinerziehend sind und viele, die sich jetzt getrennt haben in der Krise.
Ja, ich bin ja auch alleinerziehend. Also ich wohne auch alleine mit meinen Kindern und so. Und ich habe auch Momente, wo ich so denke, das ist nicht zu schaffen. Ja, ich schaff's nicht. Ja, und muss mich dann auch ganz, ganz wirklich, das ist dann auch eine große Herausforderung und Konzentration, mich dann zwischendurch wirklich zu zwingen, sitzen zu bleiben, dass ich meinen Kaffee dann am Morgen einfach mal ruhig trinke. Und nicht dann schon aufstehe und noch 5 andere Sachen parallel mache, weil ich so denke, gleich geht's los und davor muss ich aber jetzt alles erledigt haben und so weiter und so fort, ja.
Ja.
Aber dieses Bewusstsein und ich glaube, was total wichtig ist und das ist das, was ich ganz viel in der Praxis dann auch mache, ist halt zu schauen, dass es mir bewusst ist, was da gerade passiert und dass wir merken, dass wir in diesen Overload kommen, ja. Und dass wir nicht erst agieren, wenn es dann zu spät ist, sondern versuchen wirklich ganz kleine Schritte zu gucken. Und was brauche ich denn jetzt? und was brauche ich heute und was brauche ich morgen. Ja, also, dass wir langfristige Ziele erstmal ein bisschen parken, aber wirklich zu gucken von Stunde zu Stunde, was ist jetzt wichtig, was geht auch, ja, was kann ich auch wirklich sein lassen, ja, was muss jetzt nicht sein. Also ganz strategisch zu schauen, ja, was sind so
Ja. Ja, super Tipps schon mal. Gerade dieses, ich meine, man kann es nicht oft genug hören und sagen, diesen Fokus, ja. Ich trinke jetzt meinen Kaffee und mache sonst nichts. Danach, ja, die nächste Sache.
Ich trinke jetzt nur meinen Kaffee. Und das ist schon für viele Frauen nicht zu schaffen, ja, weil so einen Kaffee zu trinken, ich weiß nicht, wie lange braucht man dafür, vielleicht so 5 bis 10 Minuten, also wenn man es gemütlich macht, 10 Minuten, ja. Aber diese 10 Minuten, sich wirklich aufmerksam darauf zu konzentrieren, dass man einfach nur da sitzt, ja, nur sitzen, ja, wird schon, ist schon schwierig für viele.
Ja, ja, auf jeden Fall. Aber so wichtig dann, um eben auch am Abend abschalten zu können. Und dann nicht, weil auszubrechen wieder aus diesem Multitasking, finde ich, ist wahnsinnig schwierig, wenn man diese Taktung den ganzen Tag hat, ja.
Auf jeden Fall. So richtig, ja. Und durch dieses Ganze, das alles zu Hause gerade stattfindet, gibt es ja auch nie so einen gefühlten Punkt. Also es ist nie Feierabend, ja. Ich habe ja viele Frauen, die berufstätig sind, die machen dann nachmittags die Kinder und dann fangen die abends um 8 oder um 7 oder um 9 nochmal an zu arbeiten, ja, 2 Stunden, weil sie es tagsüber nicht geschafft haben.
Ja.
Also, ja. Neulich hat mich meine Schwester angerufen und hat gesagt, sie hätte richtig schlechte Laune gehabt. Und jetzt wäre ihr klar, warum. Sie hat festgestellt, sie war eine Woche lang nicht mehr draußen.
Ach.
Ja.
Ja.
Also, sie hat Zwillinge, voll berufstätig. Ja, und sie hat gesagt, ich war eine Woche nicht mehr an der frischen Luft. Ich habe es nicht geschafft.
Wahnsinn, ja.
Ja, also.
Ja. Ja, und sich das bewusst zu machen, ist so wichtig. Und du hattest mir im Vorfeld auch noch was erzählt von Kraftbildern. Also das Thema ist ja immer noch Overload, Lockdown, die Mütter sind am Limit. Welche Kraftbilder meinst du da? Hast du da Tipps?
Also ich habe vor 1,5 Jahren, habe ich nochmal, weil mich das unheimlich interessiert, das ist auch so, ich würde sagen, so im Moment auch so ein bisschen meine Leidenschaft, habe ich nochmal eine Ausbildung gemacht zur angewandten Hypnose, also hypnotherapeutisches Arbeiten. Und es ist ja auch so, wenn man es genau nimmt, sehr systemisch. Und da habe ich so festgestellt, dass das etwas ist, was gerade vielen unheimlich hilft, weil man kann ja von außen, also im Außen gerade nicht viel tun, weil da sind wir sehr reglementiert, es gibt Vorgaben, es ist nichts, wo man hingehen, also man hat wenig Orte im Außen, wo man hingehen kann. Und was ich festgestellt habe für mich selber und aber auch für meine Klienten und Klientinnen vor allen Dingen, ist, dass diese Visualisierung oder diese angeleiteten Trancen auch und dann quasi in so Kraftbilder zu gehen, also so zu gucken, wo gibt es denn eigentlich einen sicheren Ort in mir selber oder wo gibt es denn auch Kraftquellen, die in mir sind, ja, also und dass wir da ein bisschen das Unbewusste, also diese unbewussten Bilder, die jeder von uns ja hat, wenn man sich darauf einlässt, ja, also auch unser Inneres weiß die Lösung, dass wir da mit den Klienten gut hingehen können und dass das oft eine große Entspannung bringt. Und dafür braucht es eigentlich gar nicht viel Zeit, weil, das hattest du mir ja auch gesagt, die meisten Frauen bei euch, und ich kenne das auch, die haben ja gar keine Zeit, irgendwo 1 Stunde, 2 Stunden sich rauszunehmen im Moment aus dem ganzen Alltag.
Ja.
Und diese Form der Visualisierung oder dieses, so in diese Kraftbilder zu gehen oder auch so mal zu gucken, wo ist denn eigentlich mein guter Ort? Oder da gibt es 1000 Techniken oder Möglichkeiten, dass das manchmal hilft, so kurz in eine Entspannung zu gehen, ja, oder sich rauszunehmen, eben rauszunehmen aus dem, wo ich gerade bin.
Ja.
Aber da macht ihr ja schon ganz viel auch mit euren Trancen, ja. Das ist ja, im Prinzip ist es ja genau das, wovon ich spreche.
Ja, mir hat gestern erst wieder eine Mama geschrieben, dass sie unsere Kraftort-Meditation gerade täglich hört und dass ihr so
viel. Ja, das ist genau das.
Ja, das war bei mir eben auch so ein Punkt. Diese Meditation habe ich schon während meiner dritten Geburt, hat die mir schon so viel geholfen. Also dieses in mir diesen Kraftort finden, das ist Wahnsinn. Also ich wurde da auch hypnotisiert von meiner Hebamme damals und habe meinen Kraftort entdeckt und ich kann das nur empfehlen. Das ist so toll, seinen eigenen Kraftort zu haben.
Und das hat einfach auch jeder in sich, ja. Also auch das ist, glaube ich, wichtig zu wissen, dass jeder von uns das in sich trägt und dass das ein Ort ist, der quasi uns auch niemand wegnimmt. Also da können wir immer hin.
Ja.
So.
Ja.
Und genau, es gibt noch tausend andere Sachen, die wir in uns haben, ja, oder auch so Kraftbilder oder Orte oder weise Instanzen oder so.
Ja. Ja?
Und das im Moment, und das habe ich schon das Gefühl, dass das vielen gerade hilft, quasi nicht so im Außen zu suchen, sondern mehr nach innen zu schauen, ja.
Ja, genau, wir haben das jetzt auch
übrigens letztens. Als dieses klassisch Meditieren, weil das habe ich jetzt schon auch erlebt, dass dieses, ja, ich muss jetzt jeden Tag meditieren, dass das auch bei vielen dann wieder so ein Stress auslöst, ja. Ja, weil sie merken so, ich komme da eigentlich gar nicht hin. Also das auch nochmal wirklich als was anderes zu sehen, ja, wenn man in diese Bilder geht.
Ja, total. Nee, ich wollte nur noch sagen, ich habe letzten Freitag haben wir erst mit unseren Kursteilnehmerinnen eine Marke gebildet. Also die haben selber für sich ihren Markensatz, ihren starken Markensatz geformt. Und das war Wahnsinn, was da rauskam, wie die Mütter da eben diesen Markensatz jetzt als ihre eigene individuelle Affirmation da jetzt vor sich haben, an ihrem Kühlschrank hängen und wissen, das sind sie. Ja. Das ist das Bild, was sie sein möchten auch. Und das können sie sein. Das kann ihnen, wie du schon gesagt hast, keiner nehmen. Ja.
Ja.
Dass sie genau diese Marke, diese starke, ausgeglichene, also gerade diese, da spielen ja auch wieder Werte eine Rolle, die jede Mutter für sich unterschiedlich als Basis hat, ja, um die aufzudecken und zu finden und daraus diese Marke zu finden, war eben für viele da ganz stark, ja.
Ja, das glaube ich. Ja. Und auch so Glaubenssätzen ein bisschen auf die Spur zu kommen, ja, und dann über so eine neue Idee auch diese Glaubenssätze ein bisschen zu überprüfen und auch was Neues für sich zu gestalten, ja.
Ja.
Das sind auf jeden Fall gute Sachen. Und das ist das, was ich meinte, auch mit diesen Kraftbildern, ja. Damit arbeite ich wirklich viel.
Schön. Und du hast auch zum Abschluss noch einen Ort, wo man dich findet, wo man auch deine Schule des Lebens findet. Finde ich auch ganz spannend. Magst du noch mal dazu was sagen und dazu, wo wir dich finden, wenn wir dich suchen?
Ja, das ist eine süße Frage. Wo findet ihr mich, wenn ihr mich sucht? Also ihr findet mich, wenn ihr mich sucht, findet ihr mich natürlich im Internet. Ja? Also unter Maria Neophyto findet man mich eigentlich sofort. Es gibt noch meinen Praxisnamen eben systemischesichtweisen.de. Darunter findet man mich auch. Dann habe ich jetzt ganz aktuell so ein bisschen auch, weil es immer wieder an mich herangetragen worden ist, ob ich das nicht mehr machen möchte, habe ich jetzt auf Instagram auch einen Account, jetzt seit einer Woche oder so, also der ist jetzt ganz frisch. Unter Paarpflege findet man mich da. Und die Schule des Lebens ist so ein bisschen entstanden jetzt in den letzten 1-2 Jahren, dass ich immer gedacht habe, weil ich ja so viel auch unterrichte, und ich bin eine ganz große Freundin von Fragen stellen, ja, weil ich immer denke, so wenn man Fragen stellt, erfährt man etwas. Wenn man nichts fragt, erfährt man nichts, ja, und dann kommt es auch zum Stillstand, auch in Beziehung. Und irgendwann hatte ich so die Idee, ich würde gerne diese ganzen Fragen, die ich auch in der Praxis ganz viel anwende, die würde ich gerne viel weiter streuen, weil ich glaube, die sind nicht nur gut für Leute, die in die Beratung kommen, sondern ich glaube, die sind für alle gut, ja, also für alle, die Lust haben, quasi auch aus dieser alltäglichen Gesprächsführung mal rauszugehen, mal sich eine andere Frage zu stellen, sich selber und aber auch seinem Partner oder seiner Partnerin. Und da habe ich jetzt eben die Schule des Lebens für mich so ins Leben gerufen, wo ich eben kleine Bücher und aber auch, das kommt jetzt noch, so Tools ein bisschen entwickeln möchte und anbieten möchte, wo Leute, die Interesse haben, sich auch damit zu beschäftigen, für sich selber so um quasi den nächsten Schritt für sich zu gehen oder auch Lust haben, einfach in der Partnerschaft sich wieder andere Fragen zu stellen als bisher, einfach mal so, um so Muster zu unterbrechen. Und da habe ich eben den Ort gegründet, wo es jetzt nach und nach immer mehr Angebote geben wird, die man dann kaufen kann oder sich anschauen kann oder lesen kann oder genau.
Schön. Wahnsinn, was du alles machst. Ich fand es ein wahnsinnig wunderbares, inspirierendes Interview mit dir, Maria. Und ich verlinke das natürlich alles bei uns in den Shownotes, deine ganzen Links. Du kannst mir da auch gerne noch was schicken, wenn du möchtest.
Und ja,
vielen Dank dafür.
Also vielen Dank an euch, ne? Und auch, dass ihr so eine schöne Arbeit macht. Ich glaube, das ist sehr wertvoll und ihr tut da bestimmt was sehr Gutes, ja, für viele. Also genau, und ich habe mich wirklich gefreut über eure Einladung.
Ich hoffe, du konntest was aus dem Interview mitnehmen. Wenn du Links brauchst, geh auf unsere Shownotes, da habe ich alles verlinkt. Und ich habe ja auch im Interview schon ein bisschen von unserem 8-Wochen-Kurs wieder erzählt. Falls du jetzt auch Lust hast, der Kurs startet wieder am 10. Mai und du kannst dich jetzt schon anmelden auf unserer Website www.glücksheldin.de oder du folgst einfach dem Link, den ich dir in den Shownotes markiert habe. Ich wünsche dir jetzt alles Gute und einen wunderschönen Tag. Bis ganz bald, deine Olivia von Glücksheldin.